bin natürlich erleichtert und einfach auch glücklich über dieses starke Ergebnis, wie sich jetzt momentan abzeichnet.
Ja, spannend. Also ich bin an sich ein Fan von Spannung.
Es war richtig unglaublich spannender Krimi. Also es war wirklich ein Nervenflattern bis zum Schluss. Wirklich nach vorne gerichtet, Regensburg gestalten und weiterentwickeln wollen, während andere eigentlich immer verhindert haben, dass irgendwas verändert wird.
Ich nehme es Kunden und es ist mir egal. Ich muss auch jeden nehmen und wir werden dann 2 Wochen lang kämpfen um jede Stimme.
Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer besonderen Folge von Rennen ins Regensburger Rathaus. Ihr habt gerade 3 Stimmen gehört. Astrid Freudenstein, Thomas Burger und Helene Siegloch. Alle 3 am Wahlabend, alle 3 mit Blick auf die Stichwahl. Astrid Freudenstein ist erwartungsgemäß mit weitem Abstand eingezogen. Thomas Burger lag knapp vor Helene Siegloch und ist damit in der Stichwahl. In dieser Folge schauen wir auf den Wahlsonntag. Was bedeutet dieses Ergebnis? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Und am Ende, was kommt in der Stichwahl auf uns zu? Kurz noch 3 Infos. Über den Wahlausgang habe ich einen Blogartikel geschrieben. Den packe ich euch in die Shownotes rein. Dort konnte ich ausführlicher über die Ergebnisse der einzelnen Parteien schreiben, als ich das jetzt hier sagen kann. Zweitens, ich bin aktuell noch in der Terminfindung mit dem CSU-Parteivorsitzenden Michael Lehner und dem SPD-Parteivorsitzenden Alexander Irmisch für ein Streitgespräch zur Stichwahl. Wenn das klappt, kommt nächste Woche die Folge. Astrid Freudenstein und Thomas Burger werden auch noch aufeinandertreffen, und zwar einmal bei TVA und Regensburg Analog. Das kann ich euch sehr empfehlen. Ich persönlich habe mich gegen so ein Format entschieden, weil wir am Ende des Tages alle auch die gleichen Fragen stellen würden. Und als Letztes, ich war am Wahlabend als Experte bei TVA zu Gast. Danke für die vielen netten Nachrichten, die ihr mir dazu geschickt habt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Jetzt aber blicken wir auf die Ergebnisse. Fangen wir mit der klaren Siegerin des Abends an, Astrid Freudenstein. 37,5% bei der UB-Wahl, das ist mehr als erwartet. 35% galten im Vorfeld als realistisches Maximum, 30% als Etappenmarke. Und im Stadtrat hält die CSU ihre 13 Sitze stabil. Aber was hat dieses Ergebnis eigentlich möglich gemacht? Schaut man auf die Themen, die diesen Wahlkampf geprägt haben, Bahnhofsvorplatz, Maximilianstraße, Galeria Kaufhof, Margaretenau, dann fällt etwas auf. Das sind keine großen stadtpolitischen Visionen. Das sind die kleinen Ärgernisse des Alltags. Und normalerweise setzen Herausforderer diese Trigger-Themen. In diesem Wahlkampf hat es die Favoritin selbst gemacht, Astrid Freudenstein. Hinter diesen Einzelthemen steckt eine klare Botschaft. Die bisherige Stadtspitze hat die alltäglichen Probleme der Menschen nicht im Blick. Ihr politisches Handwerk stimmt nicht. Oder positiv gewendet, wie der Wahlslogan, Regensburg kann mehr. Dieses Gefühl abzuholen und zu kanalisieren, das hat für die CSU in diesem Wahlkampf gereicht. Dazu kommt, als 2. Bürgermeisterin war Astrid Freudenstein die bekannteste Kandidatin des Abends. Sie füllt ein Stück weit die Rolle aus, die der Verzicht von Gertrud Mals Schwarzfische hinterlassen hat, und trägt gleichzeitig den Amtsbonus, ohne die Last der letzten 6 Jahre direkt verantworten zu müssen. Das ist eine komfortable Ausgangslage und diese hat sie genutzt. Mal schauen, ob das dann auch für die Stichwahl gilt. Kommen wir zu den Grünen und zu einem Ergebnis, das sich relativ schwer einordnen lässt. 18,9% bei der UB-Wahl, 9 Sitze im Stadtrat. Auf dem Papier ist das UB-Ergebnis für die Grünen ein Rekordergebnis in Regensburg. Und trotzdem, 137 Stimmen fehlten zur Stichwahl, also es war wirklich hauchdünn. Um das Ergebnis einzuordnen, die Grünen haben in Regensburg seit 2020 konstant starke Ergebnisse geliefert. Die entscheidende Frage vor der Wahl lautete deshalb, lassen sich diese Ergebnisse auch bei einer Kommunalwahl einlösen oder bleibt die UB-Wahl 2020 mit 14,4% das Maximum? Die Antwort ist, sie kamen nah dran, aber es war nicht nahe genug, es fehlten 137 Stimmen. Ich habe nach der Wahl mit den Grünen gesprochen. In der Schalte ist Marie-Christine Scholz, Sprecherin der Grünen in Regensburg. Hallo Marie.
Hallo Alex.
Ihr habt ja bei den Stadtratswahlen jetzt 2 Sitze verloren am Sonntag und bei der Oberbürgermeisterwahl hat eure Kandidatin Helene Siegloch 4,5% mehr erreicht als bei der letzten Wahl, aber die Stichwahl ganz knapp verpasst. Trotzdem liegt das Ergebnis ja schon unter dem Niveau, was ihr so bei anderen überregionalen Wahlen bekommen habt. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden oder ist das am Ende doch ein Dämpfer für euch?
Also ich würde sagen, es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben das beste OB-Ergebnis erzielt, was wir jemals hatten in Regensburg. Und das war ja wirklich haarscharf. Also wir sind haarscharf an der Stichwahl vorbei geschrammt. Und das ist sehr, sehr schade für uns. Und gleichzeitig war es aber halt ein sehr gutes Ergebnis. Und tatsächlich war es das auch im Stadtrat. Denn wir sind ja weiterhin zweitstärkste Kraft. Wir zeigen quasi, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir werden, glaube ich, gleich noch über Volt und die Linke und so sprechen. Und ich glaube, angesichts dessen, dass da neue Fraktionen oder Fraktionen in sehr großer Stärke eingezogen sind, ist das für uns eigentlich ein sehr gutes Ergebnis.
Wenn man jetzt auf die letzten Wahlen schaut, auf die Bundestagswahl, auf die Landtagswahl, auf die Europawahl, dann waren dort die Ergebnisse ja eigentlich schon besser als jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl. Woran liegt es, dass ihr bei dieser Wahl jetzt nicht euer Potenzial komplett ausschöpfen konntet?
Ja, das ist eine gute Frage und auch eine, die wir, glaube ich, jetzt immer noch am Analysieren sind. Also wir sind ja jetzt gerade erst an Tag 3 nach der Wahl. Aber ich ganz persönlich würde vermuten, dass, also mir ist es im Wahlkampf oft passiert, dass Leute gesagt haben, wir würden ja gerne die Helene Südloch wählen, aber ich muss mich ja in Bayern eigentlich immer entscheiden bei einer Personenwahl dann zwischen CSU und SPD. Und dann habe ich halt nochmal erklärt, wie das Kommunalwahl, also wie die Kommunalwahl abläuft und dass es eine Stichwahl geben wird und so weiter. Und dann waren die Leute meistens sehr dankbar und haben gesagt, ach so, ja cool, dann wähle ich ja Helene Südloch. Und deswegen, das wäre jetzt ein bisschen meine Vermutung, dass es auch damit zu tun hat, dass Leute sehr stark immer auf CSU und SPD schauen und ja gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also viele haben zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir aktuell schon zweitstärkste Fraktion sind. Und das ist natürlich sehr schade, da müssen wir an unserer Kommunikation arbeiten. Denn ich glaube, es wurde schon gesehen, dass wir viel Gutes gemacht haben, da wo wir konnten, aus einer Oppositionsrolle heraus im Stadtrat in der letzten Periode. Aber genau, überhaupt, dass die Leute wahrnehmen, dass wir schon total stark sind und dass es durchaus chancenträchtig ist, auch so eine grüne OB-Kandidatin zu wählen.
Es ist ja so, dass auf der einen Seite die Linkspartei und Volt ja wirklich recht gute Ergebnisse geholt haben und jetzt eher progressive, bei der Linkspartei auch einfach eine linke Partei sind. Und auf der anderen Seite hat Thomas Burger stärker abgeschnitten, als es manche für Möglichkeiten haben, der ja schon vom ganzen Wahlkampfstil konservativer und wirtschaftsliberaler aufgetreten ist als jetzt ihr beispielsweise. Wie kann man sich das erklären, dass auf der einen Seite so die linken Parteien irgendwie gestärkt wurden und auf der anderen Seite ihr ja schon auch Stimmen an jetzt einen konservativeren Kandidaten verloren habt?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich an konservativen Kandidaten verloren haben, aber also es geht eigentlich, geht meine Antwort in dieselbe Richtung wie gerade eben. Also ich glaube, es geht wirklich um dieses Bild im Kopf, dass man in Bayern schauen muss, wenn man die CSU sozusagen nicht haben möchte, dann muss ich die SPD wählen. So war es lange und ich glaube, das ist was, was sich noch so ein bisschen einnisten muss in den Köpfen, dass es da nicht immer so einen Zweikampf gibt.
Jetzt haben wir nächste Woche Sonntag die Stichwahl und dort seid ihr ganz knapp nicht reingekommen, sondern Thomas Burger. Und der tritt so ein bisschen als David gegen Goliath, gegen Astrid Freudenstein an. Ihr unterstützt Thomas Burger in seiner OB-Kandidatur. Warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden? Weil wenn man so die letzten 6 Jahre im Regensburger Stadtrat anschaut, dann war jetzt das Verhältnis der SPD zu den Grünen nicht immer das Beste.
Ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt so, dass ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir einfach mit der SPD große programmatische Überschneidungen haben. Also wenn man sich die Wahlprogramme anschaut von SPD und Grünen, dann ist das sehr, sehr deckungsgleich. Und das ist mit der CSU einfach weniger so. Und deswegen, genau, deswegen fiel uns die Entscheidung am Ende dann auch nicht schwer.
Wer hat sich dann bei euch gemeldet? Hat dann Thomas Burger einfach bei euch angerufen und gesagt, wollt ihr mich unterstützen oder wie lief das dann ab?
Naja, wie gesagt, wir haben schon vor dem 8. März uns immer wieder ausgetauscht und verschiedene Leute, also quasi Thomas Burger und aber auch die Parteivorsitzenden haben sich ausgetauscht und genau, das war so ein, da waren wir einfach vorher schon im Gespräch und haben uns dann danach final entschieden.
Du hast ja gerade auch die Koalitionsverhandlungen angesprochen. Wenn ich mir so den Stadtrat in Regensburg anschaue, dann gibt es so eine Mehrheit, die mir sofort ins Auge springt und das ist die zwischen CSU, SPD und Grünen, wo man eigentlich mit das einzige Dreierbündnis hat, was rechnerisch eine Mehrheit hätte. Vor 6 Jahren habt ihr das meiner Erinnerung nach kategorisch abgelehnt? Wäre das diesmal so eine Mehrheit, wo man sagt, okay, also nach den Erfahrungen der letzten 6 Jahre, vielleicht bräuchte es dann eine Koalition aus weniger Partnern?
Also ich glaube, die Anzahl der Partner, das hängt immer davon ab, wer sind die Partner und wie bereit ist man, gemeinsam gut zusammenzuarbeiten? Wie gut versteht man sich auch? Ich glaube, dass wir da zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, das und das geht gar nicht oder das finden wir besser oder so, weil man dann einfach schauen muss, wie es sich in den Verhandlungen darstellt. Also einmal müssen wir schauen, wer gewinnt am 22. März. Wir hoffen ja Thomas Burger, aber Und dann eben schauen, was sind Konstellationen, die funktionieren würden und wo wären Kompromisse möglich, wo nicht. Ich glaube, das kann man jetzt noch ganz schlecht sagen.
Wenn Thomas Burger gewinnt, dann würde es ja eine Mehrheit geben, die eine linke Mehrheit wäre. Und das wäre mit SPD, Brücke, Linke, Volt und Riebiesel. Wäre das so eine Mehrheit, wo du sagst, oder wo auch die Grünen in Regensburg sagen, das wäre doch eine Mehrheit, die auch in den nächsten 6 Jahren gute Politik für Regensburg machen könnte und die wäre auch erstrebenswert?
Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein schwieriger Blick in die Glaskugel, um den du mich bittest. Also auch deswegen, weil ich natürlich jetzt persönlich die Leute nicht alle kenne. Also ich habe natürlich mit einigen mich ausgetauscht, aber saß jetzt selber noch nicht im Stadtrat und sitze jetzt auch nicht in der Fraktion. Und deswegen, ich glaube, es hängt immer viel von den Leuten ab, tatsächlich, wie gut man zusammenarbeiten kann. Ich kenne da viele Leute, mit denen ich glaube, dass wir sehr gut zusammenarbeiten könnten. Aber um jetzt einfach nur ein Beispiel herauszugreifen, die Linke hat ja zum Beispiel den Beschluss ihrer Mitgliederversammlung, dass sie eigentlich nicht in der Regierung eintreten wollen, sondern dass sie in der Opposition bleiben wollen. Davon hängt natürlich auch Sachen ab. Also ich glaube, potenziell kann ich mir ganz viel vorstellen, aber ich bin da leider oder vielleicht zum Glück auch nicht die Einzige, auf die es da ankommt.
Vielleicht abschließend, was wären für euch zentrale Punkte oder Bedingungen für eine nächste Koalition? Weil ich kann mir vorstellen, so das Thema Saarlander Regenbrücke ist ein Thema. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Errungenschaften wie die Bahnhofssperre oder das Obermünsterviertel oder auch andere Dinge, gerade im Verkehrsbereich, nicht rückabwickeln wollt oder ganz im Gegenteil da noch progressiver vorangehen wollt. Aber was wären so ganz zentrale Punkte, wo ihr sagt, das muss eine nächste Koalition für uns erfüllen?
Das sind so viele Sachen, die uns wichtig sind. Aber ich greife jetzt mal so ein paar raus. Also einmal ist es uns natürlich wichtig, dass in Regensburg wir eine Mobilität hinbekommen, die zukunftsfähig ist. Und das heißt, den Radverkehr ausbauen, den Radentscheid umsetzen und so weiter. Das ist uns natürlich sehr wichtig. Wir wollen guten ÖPNV. Das kann verschiedene Dinge bedeuten, aber das ist natürlich so auch so ein urgrünes, klassisches Thema. Wir wollen, dass Regensburg bezahlbar ist und einfach sehr lebenswert für alle Leute, die hier leben. Das heißt, wir wollen Orte, an denen sich Leute treffen können, die nichts kosten. Wir wollen, dass es möglichst schön ist bei uns in der Stadt, da wo man sich auch treffen kann und kein Geld ausgeben muss. Das Thema Wohnen spielt da natürlich eine riesengroße Rolle. Wir brauchen einfach bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Und ansonsten, uns ist schon, auch wenn es in der Kommunalwahl immer so ein bisschen unterbelichtet ist, aber das Thema Bildung ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, aber es ist einfach wichtig, dass in Regensburg die Schulsanierungen vorangetrieben werden. Denn wenn ich mir anschaue, es gibt einfach Schultoiletten, da versuchen Leute, Jugendliche, den ganzen Tag nicht auf die Toilette zu gehen und nicht zu benutzen. Das ist einfach eine Situation, die ist für eine doch verhältnismäßig wohlhabende Stadt wie Regensburg eigentlich nicht tragbar. Und dann Klimakrise ist natürlich für uns ein Thema. Wir müssen schauen, dass wir Regensburg sowohl klimaresilient bekommen, also dass wir schauen, dass wir die Stadt anpassen an die Hitze- und Hochwasserereignisse, die uns leider die nächsten Jahre heimsuchen werden. Und wir müssen schauen, dass wir die Stadt klimaneutral bekommen.
Dann danke ich dir vielmals für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Das war das Gespräch mit Marie-Christine Scholz von den Grünen. Was lässt sich dazu sagen? Die Grünen hatten in dieser Stadtratsperiode eigentlich gute Voraussetzungen. Von 2020 bis 2024 regierte in Regensburg die konservativste Koalition, die der Stadtrat bilden konnte. Als mit Abstand stärkste Oppositionskraft hätten die Grünen diese gespaltene Koalition vor sich hertreiben und eine klare Gegenerzählung aufbauen können. Das gelang ihnen in Teilen, aber nicht vollständig. Nach dem Koalitionsbruch im Mai 2024 wären die Grünen die logische Kraft gewesen, die sagt, ihr habt es nicht hingekriegt und jetzt kommen wir. Auch diese Erzählung trug nur bedingt. Beim Parkhaus am unteren Wörth, bei der Saarlandener Regenbrücke und bei weiteren Themen haben die Grünen Positionen bezogen, die ihre Stammklientel bedient haben, aber keine neuen Wähler gewonnen haben. Für die grüne Kernklientel, die in Regensburg bei 15-20% liegt, mag das funktioniert haben, aber für die breitere Wählerschicht war dieser Stil wenig attraktiv. Und dann sind da noch Volt und die Linkspartei. Beide haben auf der progressiven Seite Stimmen gezogen, die früher zu den Grünen gegangen wären. Und trotzdem, 9 Sitze, zweitgrößte Fraktion, das ist eine solide Basis für die nächsten Jahre. Eine Professionalisierung war in diesem Wahlkampf spürbar. Die Frage ist, ob sie diese Entwicklung konsequent weiterführen. Was Interessantes zu sagen zu den ganzen Wahlempfehlungen, die gerade kommen. Ich habe jetzt aus mehreren Quellen gehört, dass hinter den Kulissen ein kleiner Deal vorbereitet wird. Und zwar haben wir im Regensburger Stadtrat zwei Gruppierungen, die mit 2 Sitzen vertreten sind, Volt und die ÖDP. Und wir haben 2 Gruppierungen, die mit 4 Sitzen vertreten sind, einmal die Brücke und einmal die Linkspartei. In Regensburg kann man aktuell nur mit 3 Sitzen eine Fraktion werden. Das wurde letztes Mal geändert, damit die AfD keine Fraktion wird. Und mit 6 Stadtratssitzen kriegt man als Fraktion etwas mehr Vollzeitstellen in den Büros und die werden auch besser eingruppiert. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Hinter den Kulissen wird gerade eine Mehrheit gebildet, um das zu ändern. Also bei den Fraktionen die Grenze auf 2 runterzusetzen und bei diesen privilegierten Fraktionen, würde ich es jetzt nennen, diese Grenze auf 4 runterzusetzen. Da gibt es wohl gerade Gespräche zwischen SPD, Grünen, Volt, der ÖDP, der Brücke und der Linkspartei. Die Frage ist, ob das auch im Zuge dessen passiert ist, dass ja gerade auch viele Wahlempfehlungen für Thomas Burger kamen. Aber egal, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, hinter den Kulissen wird gerade daran geändert, diese Dinge zu ändern, damit quasi diese 4 Fraktionen auch einen besseren Zugang bekommen. Ich erwähne das, weil ich im Gespräch mit Joachim Wohlbergs, was dann gleich eingespielt wird, auch diesen Punkt abgefragt habe. Aber bevor wir in das Gespräch mit Joachim Wohlbergs gehen, blicken wir mal grundsätzlich auf die Brücke. Das Wahlergebnis der Brücke ist das Ergebnis, was mich am meisten überrascht hat. Und ich sage das ganz offen, ich habe mich bei der Brücke komplett verschätzt. Ich hatte erwartet knapp 16% bei der OB-Wahl und vielleicht 6 Sitze im Stadtrat, vielleicht sogar noch mehr. Tatsächlich ist es so gekommen, dass Thomas Thurow auf 6,4% kam. Das ist knapp ein Drittel der Stimmen, die Joachim Wohlbergs 2020 geholt hatte. Und im Stadtrat zieht die Brücke mit 4 statt 6 Mandaten ein. Ich habe am Samstag mit Joachim Wohlbergs gesprochen. Hier kommt das Gespräch. Zugeschaltet ist Joachim Wohlbergs. Er ist Fraktionsvorsitzender der Brücke im Stadtrat und war bereits im Podcast zu Gast. Hallo, Herr Wohlbergs.
Hallo, Herr Roth.
Bei meinem letzten Gespräch mit Ihnen wirkten Sie noch sehr zuversichtlich, dass die Brücke bei dieser Kommunalwahl ihr Ergebnis steigern wird. Haben Sie im Laufe des Wahlkampfs gespürt, dass es dann doch ein recht bescheidenes Wahlergebnis geben wird?
Nee, umgekehrt. Und das war das Kuriose. Also mit zunehmendem Ende des Wahlkampfs wurde ich immer zuversichtlicher. Und insofern ist das für uns wirklich ein deutlicher Verlust. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass wir schlechter werden, sondern ganz im Gegenteil, ich habe damit gerechnet, dass wir besser werden. Da merkt man aber auch, wie sehr man in solchen Wahlkämpfen, und das kenne ich von früher auch, sich in einer eigenen Blase befindet. Im Regelfall umgeben von Leuten, die politisch interessiert sind. Das ist aber halt nicht die Masse der Wählerinnen und Wähler. Aber es gibt nichts zu beschönigen. Wir wollten mehr werden, wir wollten in die Stichwahl und wir haben beides nicht erreicht. Insofern ist es eine glasklare Wahlniederlage, für die ich im Übrigen keine so richtige Erklärung habe, außer dass es uns tatsächlich nicht gelungen ist, also dass die Brücke für viele, die Situation ist ja nicht vergleichbar mit 2020, da war die Brücke ja gleichzusetzen mit Wohlbergs. So, und Wohlbergs war auch OB-Kandidat und stand auch an der Spitze der Liste. So, jetzt ist die Brücke und Wohlbergs war nicht OB-Kandidat, sondern jemand anders, der natürlich weniger bekannt war, der Thomas Thurow. Und ich stand auch nicht auf Listenplatz 1. Das heißt, wer die Liste in der Wahlkabine aufgeschlagen hat, hat mich im Zweifelsfall nicht gesehen. Und das ist sozusagen der einzige Grund, den ich mir im Augenblick erklären kann, weil ich glaube nicht, dass es an der schlechten Arbeit gelegen ist, die wir in den letzten 6 Jahren geleistet haben. Aber das ist meine subjektive Einschätzung, die mögen Wählerinnen und Wähler auch anders sehen. Aber es ist eine Niederlage, ganz klar.
Fast alle Beobachter, mit denen ich jetzt gesprochen habe oder auch meine eigene Einschätzung im Vorfeld war ja, dass das Ergebnis besser sein wird. Also ich persönlich war auch sehr überrascht. Ich dachte schon, dass man gerade bei der Stadtratswahl nochmal vielleicht 1-2 Sitze aufbauen kann.
Aber sehen Sie, Herr Roth, das ist genau der Effekt bei Journalisten und bei Ihnen auch. Wir sind alle in dieser Blase, weil wir mit dem normalen Menschen, der in der Konrad-Siedlung in einem Eigenheim wohnt oder im Geschosswohnungsbau in Kumpfmühl, einfach zu wenig Kontakt haben. Gelegentlich an den Infoständen, aber da kommen ja im Regelfall auch nur die, die interessiert sind. Und das ist wirklich das Problem in der Politik. Das war für mich 2014, als ich gewonnen habe, ganz anders, weil ich von 2008 bis 2014 immer unter normalen Leuten war. Und da konnte man Stimmung ganz anders wahrnehmen. Und wie gesagt, ich habe von allen Journalisten auch wieder gespiegelt bekommen, das hätten sie nicht gedacht, dass wir verlieren, sondern dass wir zulegen. Aber das hängt auch damit zusammen, Journalisten sind genauso wie wir Politiker auch in dieser Blase.
Wobei viele, die jetzt das Wahlergebnis kommentieren, sagen, es lag bei der Brücke, also ich verkürze das jetzt sehr stark, an der Bekanntheit. Und ich würde schon sagen, natürlich konnte man einen Thomas Turow nicht mit Ihnen vergleichen, der Oberbürgermeister war, seit Jahren auch Bürgermeister war. Aber ich glaube, dass die Erklärung so ein bisschen zu kurz springt. Meine Analyse wäre persönlich, dass die Brücke vielleicht zu nett war in den 6 Jahren und zu wenig die Polarisierung gesucht hat. Und ich habe es dann ketzerisch im Blog umschrieben, vielleicht auch das Grau in der Parteifarbe dann zu sehr auch im Wahlkampf vor sich hergetragen hat. Was ist auch so der Rückschluss, den Sie jetzt ziehen? Also Sie sind natürlich am Anfang, glaube ich, auch der Analyse und es ist auch nicht eine einfache Analyse, weil da viele Faktoren mitspielen. Aber sagen Sie für sich, vielleicht müssen wir in den nächsten 6 Jahren mehr auf die Kacke hauen, oder?
Das weiß ich nicht. Also weiß ich es noch nicht. Und wir wissen es noch nicht. Das ist jetzt eine Woche her und wir haben uns jetzt bisher auch erst einmal treffen können seitdem und wir wollen das auch breit in der Mitgliedschaft diskutieren, weil es ja auch viele Enttäuschungen gibt. Schauen Sie, die beiden Frauen zum Beispiel, die wir vorne platziert hatten, die wollten wir unbedingt drin haben und jetzt sind sie nicht drin und die Enttäuschung bei denen ist auch groß. Und was mir total leid tut, ist, dass der Ernst Zierer nicht mehr drin ist, weil das wirklich, das war einfach ein normaler Charakterkopf. Aber tatsächlich mögen Sie recht haben mit Ihrer Analyse, nur das war halt genau unser Stil. Also der hat uns auch Spaß gemacht, einfach an der Sache orientiert Arbeit zu machen. Natürlich haben wir oft taktisch überlegt, okay, sollen wir jetzt der Oberbürgermeisterin, die uns 2020 nach der Wahl nicht mal angeschaut hat, obwohl wir eine Wahlempfehlung für sie ausgegeben haben, sollen wir der jetzt beim Haushalt noch den Arsch retten oder nicht? So, und hätten wir uns da nicht auch anders verhalten können? Das ist alles richtig, aber tatsächlich war es bei uns zum Schluss immer so, dass wir uns gefragt haben, was ist denn klug für die Stadt? Aber das war politisch, taktisch vielleicht falsch. Ich kann es abschließend noch nicht beurteilen.
Haben Sie an den Infoständen oder in den Gesprächen erlebt, dass viele Brücke-Wähler oder ehemalige Brücke-Wähler gesagt haben, naja, ihr macht schon ganz gute Arbeit, aber ich wähle diesmal Helene Siegloch oder Thomas Burger, weil die haben ja eine realistische Chance, mit Astrid Freudenstein in die Stichwahl zu kommen. Also gab es da so eine Mobilisierung zu Parteien,
also
um Astrid Freudenstein zu verhindern?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es die gab, aber wir haben sie nicht gemerkt. Also sie ist uns nicht rückgespiegelt worden und das, muss man sich auch mal überlegen, woher das kommt. Also dann ist vielleicht der Infostand, der ist wichtig, aber vielleicht ist es doch noch wichtiger, mehr Hausbesuche zu machen oder andere Formen zu finden. Tatsächlich, glaube ich, hat es den Effekt gegeben, dass die Leute gesagt haben, naja, jetzt müssen wir alles auf die Karte setzen gegen die Freudenstein. Also wenn wir Siegloch und, weil beim Turo sind wir uns nicht sicher, ob der in die Stichwahl kommt, dann wählen wir lieber Burger oder Siegloch. Ich glaube, dass es den Effekt gegeben hat, aber er ist mir so im Wahlkampf nicht begegnet von den Leuten.
Wenn wir jetzt auf das Wahlergebnis schauen, dann ist es ja so, dass Sie jetzt 4 Sitze im Stadtrat haben werden. Wir haben auch neue Fraktionen wie Volt, die sind mit 2 Sitzen drinnen. Die Linkspartei ist auch mit 4 Sitzen drinnen. Und meines Kenntnisstandes, aber ich kann auch komplett falsch liegen, ist es so, dass man auch im Hintergrund so ein bisschen gerade in Gesprächen ist, ob man vielleicht die Fraktionsstärke auf 2 senkt und vielleicht auch Fraktionen mit 4 Sitzen auch ein bisschen privilegiert. Wissen Sie da was von?
Naja,
ist die Brücke da
bei
Gesprächen
dabei? Ich
gerade dabei?
Nicht. Die Gespräche führt der Thomas Turow und eins hat jetzt auch der Florian Rottke geführt, aber ich sage Ihnen, wofür ich bin. Natürlich will ich, dass man die Fraktionsstärke auf 2 widersetzt. Wir haben sie ja damals nur, weil man damit der ÖDP hilft, damit hilft man Volt. So. Wenn man die nächsthöhere Stufe von 5 auf 4 runtersetzt, hilft man uns. Man hilft den Linken auch, aber man hilft uns. Und natürlich will ich das, weil ich will, dass uns geholfen wird, was zum Beispiel Fraktionspersonal betrifft. Das ist ja klar, das ist ja völlig eigennützig. Man darf dabei nicht vergessen, dass wir in der Zeit von 2014 bis 2020 die Fraktionsstärke ja damals auf 2 gesenkt hatten. weil wir damals der FDP entgegenkommen wollten in der Koalition. Und wir haben sie dann 2020 mit auf unserem Druck hin auf 3 erhöht, um die AfD vom Fraktionsstatus fernzuhalten. Da führt jetzt bedauerlicherweise kein Weg mehr hin. Das heißt, die werden Fraktionsstatus haben, was mir furchtbar leid tut, weil dass die auch noch mit städtischem Geld ihre Arbeit unterstützt bekommen, finde ich schrecklich, aber es ist, wie es ist. Insofern bin ich dafür, dass man diese beiden Schritte tut. In jedem Fall.
Eine Woche am Sonntag ist ja die Stichwahl. Dort ist es ja so, dass eigentlich 2 Personen in der Stichwahl sind, die in der letzten Koalition waren, die Sie ja nicht besonders gut fanden. Aber ich würde behaupten, dass die Brücke jetzt mit der SPD mehr Überschneidungspunkte hat als mit der CSU. Werden Sie eigentlich noch eine Wahlempfehlung abgeben?
Also wir werden aller Voraussicht nach eine Wahlempfehlung abgeben. Wir treffen uns morgen, also am Sonntag um 17 Uhr. Kann Ihnen danach gerne auch nochmal Bescheid geben. Und ich gehe davon aus, dass es dann eine Wahlempfehlung geben wird. Aber wir hatten unseren Mitgliedern versprochen, weil, Sie müssen die Historie sehen, beim 2020 haben wir quasi mit Fraktion und Vorstand beschlossen, wir geben eine Wahlempfehlung ab für die Malz. Das haben wir getan. Und bei der letzten Kommunalwahl hat die Wahlempfehlung der Brücke und der Grünen dazu geführt, dass die Malz gewonnen hat. Das ist mal zumindest meine Überzeugung. Das war ja ganz knapp, das Ergebnis. Und wir sind danach wie ein Stück Dreck behandelt worden, und zwar 4,5 Jahre. Und das haben unsere Mitglieder nicht vergessen. Und deshalb haben wir unseren Mitgliedern versprochen, das entscheiden bei uns die Mitglieder. Nicht die Fraktion, weil die ist ja jetzt sowieso nochmal kleiner geworden, das hätte keine Legitimation. Und bei uns sind wirklich 50 Kandidatinnen und Kandidaten gelaufen und die Mitglieder sollen da mitreden können, deshalb gibt es die Entscheidung morgen. Aber natürlich haben Sie recht, was die Schnittmengen betrifft, das ist ja klar, es liegt auf der Hand.
Wenn man sich das jetzt für die nächsten Jahre anschaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Brücke ja jetzt ein Stück weit auch erwachsen geworden ist als Projekt und, glaube ich, auch mitregieren möchte. Das wäre jetzt mein Eindruck. Liege ich richtig in der Annahme, dass Sie eigentlich schon in den nächsten 6 Jahren in einer Koalition beteiligt sein möchten?
Auch da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Ich sage Ihnen erst, also für es spricht auch viel dafür, sich in der Opposition zu erholen und zu profilieren. Aber das ist nicht mein Anspruch und auch nicht unser Anspruch. Das ist von mir bekannt. Ich finde Opposition Mist. Ich mag das null, weil du halt wirklich immer am ausgestreckten Arm von anderen verhungerst und das stinkt mir gewaltig. Ich will was gestalten. Umgekehrt weiß ich auch, dass solche Konstellationen mit so vielen und rechnerisch gehen ja nur viele, egal jetzt ob Freudenstein oder Burger, die führen auch zu faulen Kompromissen. Das macht Politik auch nicht gerade attraktiv. Und wir haben ja ein Demokratiedefizit. Und faule Kompromisse machen im Zweifelsfall auch die Ränder stark. Und deshalb gibt es für beides gute Gründe, aber ich tendiere dafür und ich glaube, wir in Mehrheit auch, dass Regieren immer besser ist, als nicht zu regieren.
Das Spannende ist ja, wenn Dr. Thomas Burger die Wahl gewinnt, dann würde es ja theoretisch eine Mehrheit geben, die so ein bisschen auch ihrer Koalition aus ihrer OB-Zeit widerspiegelt. Also mit Freie Wähler, FDP, Grünen, SPD und dann halt der Volt noch mit dabei. Und
wobei die Freien Wähler haben sich ja jetzt im Prinzip festgelegt, wird man sehen. Aber die Freien Wähler sind immer beweglich. Die Freien Wähler gehen dahin, wo sie Posten oder Macht kriegen. Das war bei den Freien Wählern immer so. Da sind die ein bisschen rückgratlos. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie jetzt eine Wahlempfehlung abgegeben haben für die Frau Dr. Freudenstein, aber das ist deren Entscheidung. Aber die Freien Wähler, die haben ja kein Kompass, sondern die sind halt frei. Mal so, mal so. Aiwanger ganz rechts außen und die in Regensburg, die waren immer eher Mitte links. Gott sei Dank, und deshalb konnte man mit denen auch arbeiten. Und ja, ich weiß es nicht, aber es gibt rechnerisch für beide Seiten Mehrheiten, klar. Und eine Mehrheit ohne die Brücke ist nicht einfach, rechnerisch.
Außer es schließen sich CSU und Grüne und SPD zusammen.
Auch das ist denkbar, weil da habe ich einfach in den letzten 6 Jahren, wenn es um Machtfragen geht, unendlich viel an Rückgratlosigkeit erlebt. Bei einer Partei habe ich es nicht erlebt, bei den Grünen. Die müssten sich aber jetzt verkaufen, weil die müssten beim Thema Salaner Regenbrücke irgendetwas schlucken. weil es schwer vorstellbar ist, dass CSU und SPD davon abrücken, gilt im Übrigen für die Brücke genauso.
Nach den 6 Jahren, die wir jetzt im Stadtrat erleben werden, oder auch in diesen 6 Jahren, woran können Ihre Wähler Sie messen lassen?
Wir werden definitiv unsere Art zu arbeiten, also einfach an der Sache orientiert, nicht ändern. Wir werden immer dann, wenn wir es für sinnvoll halten, auch andere Initiativen unterstützen. Aber wir werden sicher pointierter werden. Das muss so sein. Wir müssen klarer rausarbeiten. Also unser Profil ist ja, wir sind eine nur Regensburg-Gruppierung. Und unser Profil ist ein Stück weit, wir wollen die Mitte dieser Stadtgesellschaft. Das Problem ist, die Mitte will jeder. Also sagt zumindest jeder. Und deshalb muss man das, was wir mit Mitte meinen, das müssen wir in den nächsten 6 Jahren klar rausarbeiten. Und ansonsten gilt, wir müssen raus. Also dieses sich dauernd in Ausschüssen und im Stadtrat befinden, und das ist einfach sinnlos. Sondern wir müssen raus zu den Leuten. Es ist zwar gut, wenn man die Vorlagen, wenn man hunderte von Seiten Vorlagen immer liest und sich genau damit beschäftigt, bloß es dankt dir zum Schluss keiner. Ich meine, die anderen lesen die Vorlagen nicht, aber sind im Wirtshaus und werden dann gewählt. So, und dazwischen muss man einen Mittelweg finden. Und trotzdem bleibe ich dabei, es ist, also man darf sich nicht davon verabschieden, sich zum Schluss wenigstens immer noch die Frage zu stellen, was ist denn wirklich gut für die Stadt? Und es muss diese, aber ich bin ja da selber mit ein Treiber, ich habe ja diese Stadt selber mitgespalten, zumindest behaupten das ja Leute, weil ich so polarisiere. Aber es ist eine schreckliche Polarisierung in dieser Stadt. Und die muss weg. Die muss weg. Und ich werde da nicht maßgeblich mit beteiligt sein, weil ich so polarisiere. Bei mir ist es so, dass man mich entweder super findet oder ganz scheiße. Aber dazwischen gibt's nichts. Das müssen also andere, und da müssen sich aber jetzt die Demokraten wirklich überlegen, wie sie das machen. Und man muss sich auch genau überlegen, wie man diese 5 Pfeifen von der AfD jetzt stellt. Weil die haben wir in den letzten, also da war ich in den letzten 6 Jahren der Einzige, der die immer attackiert hat. Ansonsten haben wir die einfach gewähren lassen, so nach dem Motto, mit Nichtbeachtung sind die auch gestraft genug, aber so geht's nicht. Man muss jetzt bei jeder Gelegenheit deutlich machen, dass das nur Hohlköpfe sind, die überhaupt keinen Plan haben. Null. Die nichts Gutes für diese Stadt wollen. Im Übrigen fürs Land auch nicht und für den Bund auch nicht. Aber die muss man jetzt richtig bekämpfen. Richtig bekämpfen.
Das stelle ich mir sehr interessant im Stadtrat vor.
Das können Sie glauben, die packe ich mir bei jeder Gelegenheit, die Brüder. Da ist jetzt so ein Junger drin, ich habe dessen Namen schon vergessen, der hat im Vorfeld schon immer so komische Videos gemacht. Also der hat auch offensichtlich gar nichts in der Birne. Und das werde ich ihm natürlich bei jeder Gelegenheit deutlich sagen. Die sind Absahner, diese AfDler, dass es nur so raucht. Die nehmen alles mit für ihren persönlichen Vorteil. Und das muss man den Leuten jetzt bei jeder Gelegenheit sagen. Und wer die wählt, wählt halt Nazis. Es ist halt so. Wer die wählt, ist kein Nazi, aber er wählt Nazis. So einfach ist es.
Als abschließende Frage, wie schaut es bei Ihnen persönlich in den nächsten 6 Jahren aus? Also wir sprechen ja jetzt auch in der Woche, die war, glaube ich, für Sie sehr, ja, wie soll man sagen, sehr nervenzehrend wahrscheinlich. Also Wahltag, dann Beginn des Prozesses. Wie wird es für Sie persönlich weitergehen jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein ganz passables Ergebnis bekommen. Also vorne, so weit nach vorne zu rutschen, ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Vor allen Dingen habe ich null persönlichen Wahlkampf gemacht. Also alle meine Visitenkarten, die ich hatte, die liegen noch bei mir im Schrank. Ich habe die nicht verteilen können, weil ich keine Zeit hatte, weil ich ja parallel Wahlkampf und Prozessvorbereitung hatte. Ich werde es machen wie in der letzten Periode. Andere sollen mir sagen, wo ich noch gewünscht bin. Und die Stelle fülle ich aus. Ansonsten glaube ich, bin ich noch gut zu gebrauchen im Umgang mit normalen Menschen, weil mir das einfach auch Spaß macht. Also weil ich gern neue Leute kennenlerne. Aber ich werde dieses Image des Polarisierers nicht mehr los, weil ich halt immer Klartext spreche. Und ich habe auch natürlich keine Ahnung, wie dieser Prozess zu Ende geht. Da ist ja alles möglich. Also alles, auch Schlimmes. Und keine Ahnung. Also wie gesagt, ich mache mir im Augenblick über meine, also ich stehe jetzt, es gab ja Leute, die gesagt haben, ich soll jetzt Bürgermeister werden, denen kann ich gleich sagen, das ist gar nicht möglich. Also zum Bürgermeister ist nur ein Stadtrat wählbar, der auch die Voraussetzungen erfüllt, zum Oberbürgermeister gewählt werden zu können. Und diese Voraussetzungen erfülle ich nicht mehr, weil der Freistaat Bayern ein Gesetz verabschiedet hat, dass man zwar, also wenn ich jetzt Arzt wäre und ich würde jemanden umbringen und würde nach 15 Jahren wieder rauskommen, dann müsste ich noch 5 Jahre warten, dann dürfte ich wieder kandidieren. Aber wenn Sie mal Wahlbeamter waren und durch ein Urteil Ihre Bezüge verloren haben, dann sind Sie auf Lebzeiten nicht mehr wählbar. Das ist zwar mit einer der einschneidendsten Entscheidungen in Grundrechte, interessiert aber keine Sau, aber trifft auf meinen Fall, sodass ich für solche Ämter nicht mehr kandidieren kann. Insofern kann ich allen die Angst nehmen, dass bei einer Beteiligung der Brücke an einer wie auch immer gearteten Koalition Sie die Sorge haben müssten, dass ich Bürgermeister werde. Diese Angst ist, kann ich allen nehmen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wohlbergs, und Ihren Einblick.
Sehr gern, vielen Dank.
Dann blicken wir auf die SPD und Thomas Burger. Thomas Burger hat die Stichwahl erreicht. Knapp, aber er hat sie erreicht. Die Frage vor der Wahl war, spielt Thomas Burger auf Augenhöhe mit Astrid Freudenstein oder geht die SPD zwischen CSU und den Grünen komplett unter? Beides ist nicht eingetreten. 19,1% bei der UB-Wahl. Das ist das schlechteste SPD-Ergebnis bei einer UB-Wahl in Regensburg. Gleichzeitig lag Thomas Burger 6,9% über dem Stadtratsergebnis seiner Partei. Er hat mit seiner Person Stimmen mobilisiert, die die SPD allein nicht geholt hätte und kam nicht weit von dem Ergebnis in die Ziellinie, das Malz Schwarzfischer 2020 einfuhr. Was hat der SPD geholfen? Thomas Burger versuchte eine vorsichtige Abgrenzung von der Parteifreundin im Rathaus, um der gefühlten Wechselstimmung zu trotzen, ohne die eigene Basis zu verprellen. Ansonsten hatte die SPD starke Plakate, ein klares Straßenbild, eine markante Präsenz im Wahlkampf. Die Botschaften waren einprägsam, konkrete Inhalte dahinter blieben aber oft vage. Im Stadtrat hält die SPD ihre 6 Sitze. Das ursprüngliche, ausgegebene Wahlziel von mindestens 10 Sitzen wurde aber klar verfehlt. Dennoch, der Abwärtstrend für die SPD ist gestoppt. Wenn Thomas Burger die Stichwahl gewinnt, wird das Bilden einer Koalition mit klarer SPD-Handschrift mit dieser Ausgangsbasis eine echte Herausforderung. Dann kommen wir zur Linkspartei. Es war das historisch stärkste Ergebnis der Linkspartei in Regensburg. 7,2% und 4 Sitze im Stadtrat. Das ist bemerkenswert und kein Zufall. Auch mit der Linkspartei habe ich nach der Wahl gesprochen. Viel Spaß.
In der Schalte ist Sebastian Wanner. Er war OB-Kandidat der Linken in Regensburg und sitzt ab Mai im Regensburger Stadtrat. Hallo Sebastian.
Hallo Alex.
Ihr habt, würde ich sagen, ein relativ gutes Ergebnis bekommen. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Aber ich hatte zumindest nicht auf der Bingo-Karte, dass eure Fraktion genauso groß sein wird wie die von der Brücke. Ihr habt jetzt beide 4 Stadträte drinnen. War das Ergebnis für dich zufriedenstellend?
Auf jeden Fall. Also wir hatten immer gesagt, Ziel ist die Fraktionsstärke. Die liegt ja aktuell bei 3. Und für uns war das ist ein Rekordergebnis, muss man sagen. Und auch zufriedenstellend und auch ein Ergebnis, auf dem wir die nächsten Jahre aufbauen können, um konstruktive Stadtratsarbeit zu machen, mit auch genug Ressourcen am Ende des Tages, weil 4 StadträtInnen eben einfach schon bedeuten, dass wir fast überall mitspielen können.
Du hast als OB-Kandidat ungefähr die Hälfte der Stimmen bekommen wie für den Stadtrat. Meine Perspektive darauf wäre, dass da sehr viele Menschen einfach noch Grüne oder SPD gewählt haben, um die CSU zu verhindern. Liege ich da falsch in der Annahme oder bist du recht unzufrieden mit dem Ergebnis?
Also es bekommt eigentlich immer schon unsere Kandidatur weniger als die Liste. Das war jetzt auch keine Überraschung. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Aber ich glaube auch, dass viele Leute, und das verstehe ich auch, sich eher Richtung Grüne und SPD umgeschaut haben und sehe deswegen das jetzt nicht als Niederlage, sondern bin damit eher zufrieden, weil wir haben ein Angebot gemacht und es war, glaube ich, auch relativ klar, dass es unwahrscheinlich wird, dass ich in die Stichwahl gegen die CSU einziehe.
Am Wahlabend gab es ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und SPD, also Helene Siegloch und Thomas Burger, wo man bis zu den letzten Wahlurnen nicht wusste, wer in die Stichwahl kommt. Für wen hast du denn die Daumen gedrückt in dem Moment?
Tendenziell für mich, aber Spaß beiseite. Ich kann schon sagen, dass ich mir die Helene wahrscheinlich politisch näher steht. Aber genau, das kommt jetzt auch noch ein bisschen darauf an, wie die SPD sich die nächsten Wochen verhält.
Ich würde behaupten, die SPD liegt euch näher als die CSU. Und im nächsten Sonntag, also in einer Woche, haben ja die Wähler die Entscheidung zwischen Thomas Burger und Astrid Freudenstein. Für wen spricht sich die Linkspartei aus?
Das entscheidet sich am Wochenende. Da haben wir nämlich, wir sind gerade in konstruktiven Gesprächen, da haben wir einen Termin und werden dann danach handeln oder nicht handeln.
Wenn ich jetzt so eine außenstehende Person wäre, dann würde ich ja sagen, die Linkspartei ist politisch näher der SPD. Und dann ist ja die Frage bei euch, sprecht ihr euch für die SPD aus oder sprecht ihr euch gar nicht aus? Magst du mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, warum man nicht sofort sagt, naja, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zwischen CSU und SPD, spreche ich mich doch für die SPD aus, sondern ihr da noch zögert, ob ihr überhaupt eine Wahlempfehlung ausgebt?
Also wir haben schon auch Differenzen mit der SPD. Siehe sowas wie die Salaner Regenbrücke, den Bauturbo, der beschlossen wurde, bei dem wir dagegen waren. Also es gibt schon große, gewichtige Punkte, wo keine Einigkeit herrscht. Und uns ist es wichtig, wir sind kein automatisches Anhängsel in sowas, sondern wir sind jetzt mit 4 Leuten auch eine ernstzunehmende politische Kraft. Und wir wollten deswegen vorher sprechen, weil wir schon sehen, dass da Differenzen existieren. Und wir suchen auch das Gespräch, weil wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben wollen. Und das entsteht eben nicht dadurch, dass man sich nicht miteinander unterhält.
Mit 4 Leuten im Stadtrat habt ihr ja alle Rechte, die so eine Fraktion auch hat. Und ihr seid ja nach CSU, SPD, AfD die größte Fraktion, gemeinsam mit der Brücke zusammen. Was sind so inhaltliche Schwerpunkte, die ihr auch in der kommenden Stadtratsperiode setzen wollt? Jetzt hattet ihr manchmal ja auch im Wahlkampf natürlich Themen, die etwas größer waren als jetzt die kleine Stadtratsarbeit, die so vor sich hinwurschtelt. Aber was wären so vielleicht 3 zentrale Punkte, wo ihr sagt, das wollen wir sofort in den Stadtrat einbringen?
Das Thema Mieten. Also wir hatten ja auch ziemlich realpolitische Vorschläge, also zum Beispiel eine Mietrechtsberatung für RegensburgerInnen, die von der Stadt finanziert oder dort angesiedelt ist. Das ist ja eine Idee, die man sofort umsetzen kann oder sehr zügig umsetzen kann. Viel im sozialen Bereich. Da geht es um konsumfreie Räume oder wie gestalten wir Kunst und Kultur, die auch ja oft städtisch gefördert und geprägt ist, so dass sie auch Menschen erreicht, die nicht in der Altstadt leben oder die vielleicht nicht ein wahnsinnig hohes Einkommensniveau haben. Und ich würde das ein bisschen zusammenschmeißen, das Thema Stadtteile. Also die Lebensqualität und auch die, ich sag mal, Umweltqualität in den Stadtteilen. Also es geht eben um Grünflächen, um Räume, wo man sich jetzt gerade im Sommer aufhalten kann. Und es geht auch darum, wo gibt es soziale Räume vielleicht. Ich glaube, das sind 3 Themen, die auch sehr realpolitisch sind, die wir direkt angreifen werden.
Kann man sich eigentlich vorstellen, dass ihr im Gespräch seid mit dem Jakob Friedl, um dem vielleicht ein politisches Zuhause im Stadtrat zu geben, also den in eure Fraktion aufzunehmen?
Also man kann konstruktiv zusammenarbeiten, man kann konstruktiv zusammenarbeiten, ohne gleich eine Fraktion zu bilden. Aber ich persönlich habe zum Jakob ein gutes Verhältnis und wir telefonieren auch öfter und stimmen uns auch in vielem ab.
Und als abschließende Frage, wenn Thomas Burger die Oberbürgermeisterwahl gewinnen sollte, dann glaube ich, haben sehr viele ein Interesse daran, dass nicht mit der CSU koaliert wird. Jetzt habe ich mir so das Ergebnis angeschaut und habe eine Koalitionsmöglichkeit gefunden, die zwar etwas größer ist, aber die, von der man, glaube ich, sprechen könnte, dass es eine linke Koalition wäre oder zumindest halbwegs linke Koalition. Und die würde bestehen aus SPD, Brücke, Linke, Volt und Riebiesel. Wäre das eine Koalition, wo ihr sagt, das wäre eine gute Koalition für Regensburg und deswegen setzen wir alles dran, dass die zustande kommt?
Das entscheiden die Mitglieder. Also das kann ich nicht für sie entscheiden. Und das kommt sicherlich auch darauf an, was dann politisch vereinbart wird. Aber ich kann sagen, wir sind nicht abgeneigt, eine konstruktive Kraft in diesem Stadtrat zu sein. Also unser Ziel ist nicht, destruktiv zu agieren und dann hat man in 6 Jahren das Gefühl, die Linkspartei hat immer alles blockiert, sondern wir machen schon Politik für die Menschen.
Aber werdet ihr zumindest sondieren? Also ist es für euch nicht komplett ausgeschlossen?
Wir sind gesprächsbereit.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Was hat diesen Wahlerfolg möglich gemacht? Im Grunde 3 Dinge zusammen. Erstens, Eine klare thematische Fokussierung auf Wohnen und ein bezahlbares Regensburg. Ein Thema, das viele Menschen in der Stadt direkt betrifft. Zweitens, Präsenz. Die Linkspartei war bei Haustürgesprächen unterwegs, hatte viele neue Mitglieder im Wahlkampf aktiv. Und drittens, ein junges Gesicht. Sebastian Wanner trat konstruktiv auf und war zu vielen Themen sehr sprechfähig. Bei der UB-Wahl reichte es für die Linken nur für 3,8%. Das dürfte zu einem guten Teil auf Leihstimmen an die SPD und die Grünen zurückgehen. Die große Bewährungsprobe für die Linkspartei kommt aber erst jetzt. Wird die Partei im Stadtrat konstruktiv agieren, auch dann, wenn es unbequem wird? Möglicherweise auch einem SPD-Oberbürgermeister zu einer linken Mehrheit verhelfen? Oder begreift sie das Kommunalparlament nur als verlängerten Arm einer Bewegung? Gerade in einer Stadt wie Regensburg ist das Zweite keine tragfähige Strategie. Und auch so ein Kommunalparlament ist nicht wirklich dafür geeignet, jetzt die großen Themen zu setzen. Dann blicken wir in Kürze auf die anderen Parteien. Volt hat es aus dem Stand auf 2 Sitze geschafft. Das ist ein richtig starkes Ergebnis und sie werden vermutlich für die nächste Koalition eine entscheidende Rolle spielen. Die Freien Wähler konnten ihre 3 Sitze im Stadtrat halten und haben gleichzeitig auch einen Generationenwechsel hinbekommen. Interessant ist aber trotzdem, gerade auf dem Land sind die Freien Wähler sehr stark und in Regensburg können sie das so noch nicht einlösen. Horst Mayrhofer von der FDP ist ein sehr geschätzter Politiker in Regensburg. Trotzdem hat die FDP einen Sitz verloren und sitzt jetzt mit ihm alleine und nicht mit 2 Personen im Stadtrat. Ich glaube, die FDP hat eigentlich auch nicht viel falsch gemacht in Regensburg, aber die Partei ist gerade einfach nicht wirklich sexy. Die ÖDP hat einen Sitz verloren und sitzt jetzt mit 2 Leuten im Stadtrat. Die Marktlücke von der ÖDP ist die Wachstumskritik und gerade in Zeiten, wo es wirtschaftlich schwierig wird, ist das kein Gewinnerthema. Riebiesel ist weiterhin auch mit Jakob Friedle im Stadtrat vertreten, der auch ein bombastisches Ergebnis als Stadtrat bekommen hat. Das Problem von Riebiesel ist, ein Viertel des ganzen Ergebnisses im Stadtrat geht nur auf Jakob Friedle zurück. Die Organisation ist also eine One-Man-Show. Die Satirepartei, die Partei, hat es nicht mehr in den Regensburger Stadtrat geschafft. Man muss dazu sagen, sie war nicht wirklich präsent im Regensburger Stadtrat mit ihrem Sitz und auch ansonsten im Wahlkampf waren sie nicht sonderlich präsent. Was auch sehr interessant war am Wahlabend, Zukunft, die junge Liste der CSU, anders kann man es nicht nennen, hat es nicht in den Stadtrat geschafft. Die CSU hat sich damit auch ein Stück weit selbst ins eigene Bein geschossen. Hätten alle die Zukunft gewählt haben, die CSU gewählt, dann wäre die CSU nicht mit 13 Sitzen im Stadtrat gewesen, sondern mit 14. So hat die CSU 13 Sitze und Zukunft ist nicht reingekommen. Dann blicken wir auf die Stichwahl. Am 22. März also Freudenstein gegen Burger. Astrid Freudenstein ist die Favoritin. Daran führt kein Weg vorbei. Sie hat im ersten Wahlgang fast die doppelte Stimmanzahl von Thomas Burger geholt. Der Abstand zwischen beiden lag bei 18,4%. 2020 waren es zwischen den damaligen Spitzenkandidaten nur 7,3%. Viele gerade aus dem progressiven Spektrum sagen, 54,1% der Regensburger haben im ersten Wahlgang progressiv gewählt. Wenn diese Wähler geschlossen hinter Burger stehen, reicht das rechnerisch. Das stimmt, 2020 wählten sogar 61,8% progressiv. Die SPD gewann die Stichwahl trotzdem nur mit 50,7% und das zeigt, Wähler fließen nicht automatisch dorthin, wo die Parteien sie hinlenken wollen. Was diesmal noch dazu kommt, alle Parteien, die sich 2020 für die SPD ausgesprochen hatten, landeten anschließend in der Opposition. Und Freudenstein trägt diesmal den Amtsbonus, das war 2020 bei der SPD. All das jetzt sind nur theoretische Betrachtungen. Die entscheidende Frage ist aber, wer bringt mehr Unterstützer in die Wahlurne? Das Entscheidende für die CSU ist, Freudensteins Wähler dürfen die Stichwahl nicht für gelaufen halten. Thomas Burger sein Lager muss mehr als 30% der Wähler anderer Parteien mobilisieren und das verlässlich. An dieser Frage entscheidet sich die Stichwahl. Und zur Koalitionsbildung danach. Das wird in beide Richtungen sehr komplex. Das könnt ihr aber auch im Blogbeitrag nachlesen, den ich euch in die Shownotes reinpacke. Das war meine Analyse zur Kommunalwahl 2026 in Regensburg. Ich konnte das jetzt nur in aller Kürze machen. Mehr könnt ihr, wie gerade gesagt, im Blogartikel nachlesen. Dieser Podcast hier geht weiter, auch nach der Wahl. Monatlich mit Interviews und einem Blick auf die laufenden Debatten in der Stadtpolitik. Mehr Infos dazu folgen aber bald. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch das gesamte Projekt, dann freue ich mich darüber, wenn ihr das Ganze teilt. Empfehlt den Podcast weiter, das ist die beste Unterstützung, die ihr geben könnt. Bis zur Stichwahl.